HR Info Netzwelt.
Mr. Speaker, I wonder whether the right honourable gentleman can name a single country in the world that has a functional contact tracing app, because there isn't one.
Hier hören Sie Premierminister Boris Johnson, wie er Ende Juni vor dem britischen Parlament kritisieren wollte, dass es bisher kein einziges Land geschafft habe, eine Corona-App auf die Beine zu stellen, die die Infektionsketten unterbrechen kann. Hören wir nochmal, was Keir Starmer, also Chef der Labour Party und Opposition, damals ganz trocken daraufhin antwortete.
Germany, app working 15th June, 12 million downloads, 12 million downloads.
Wir haben es in Deutschland nach einem langen Kampf wohlgemerkt geschafft, eine App zu programmieren, die uns vor Corona-Ansteckungen warnt und dabei trotzdem den Datenschutz berücksichtigt. Aber wie ist diese App 100 Tage nach ihrem Erscheinen aufgenommen worden? Und was bringt sie uns letztendlich? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an in der HR-Info-Netzwelt. Mein Name ist Juli Rutsch.
Die Corona-Warn-App ist ein wichtiger Helfer, wenn es darum geht, Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen.
Sie ist ein wichtiges weiteres Werkzeug bei der Eindämmung der Pandemie, bei der Eindämmung dieses Virus.
Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste.
So zuversichtlich klangen Kanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtsminister Helge Braun noch Mitte Juni, kurz bevor die Corona-Warn-App an den Start ging. Das war vor mehr oder weniger 100 Tagen. Was hat sich denn seitdem gezeigt? Wir wissen heute, dass sich bereits über 18 Millionen Nutzer die App auf ihr Handy geladen haben. Das gibt das Robert-Koch-Institut an. Das sind rund 22% der Bevölkerung, also mehr als jeder fünfte Einwohner. Eigentlich keine schlechte Bilanz. Auch im europäischen Ausland sei sie schon 400.000 Mal heruntergeladen worden, heißt es. Allerdings hat eine Studie der University of Oxford schon vor dem Start der App erkannt, dass mindestens 60% der Bevölkerung eine solche Corona-App nutzen müssten, damit sie wirklich erfolgreich ist. Dennoch zieht Gesundheitsminister Jens Spahn eine sehr positive Bilanz bisher.
Mittlerweile wurden mehr als 1,2 Millionen Testergebnisse über die angebundenen Labore übertragen und fast 5000 Nutzerinnen und Nutzer haben ihre Kontakte über die App gewarnt. Das zeigt, die Corona-Warn-App wirkt, sie ist nachgefragt. Sie funktioniert, sie hilft, Infektionen zu vermeiden und sie ist eine der erfolgreichsten Apps weltweit.
Das Konzept ist also gut, es wird bereits angenommen. Aber noch lange nicht genug, sagt Gesundheitsminister Spahn ebenfalls. Denn die letzten 100 Tage haben auch gezeigt, dass nicht alle positiv Getesteten ihre Ergebnisse dann auch tatsächlich in die App übermitteln.
Wir zeigen, dass etwa die Hälfte der App-Nutzer, die ein positives Ergebnis bekommen, anschließend nur ihre Kontakte informieren. Das passiert nur bei etwa der Hälfte.
Er betont deshalb auf einer Pressekonferenz zur Zwischenbilanz der App noch einmal, dass mehr Bürger sich die App herunterladen sollen und dann auch ihre positiven Testergebnisse dort eintragen sollen. Die App ist so aufgebaut, dass sie die Nutzer warnt, wenn sie sich in der Nähe einer Corona-positiv getesteten Person aufgehalten haben. Natürlich nur dann, wenn die infizierte Person sich hat testen lassen und wenn sie das Testergebnis dann auch in die App übertragen hat. Das Problem ist aber, man kann nicht genau sagen, wie viele Menschen bereits eine Warnung über die App bekommen haben. Das liegt daran, dass die Informationen aus Datenschutzgründen nur lokal auf dem Smartphone der Nutzer gespeichert werden. Also eine wirklich aussagekräftige Zwischenbilanz ist daher gar nicht wirklich möglich. Der FDP-Digitalexperte Manuel Höferlin findet das aber nebensächlich.
Ich finde es richtig, dass unsere Apps die digitalen Bürgerrechte auch nach vorne stellen. Die Folge ist halt, dass man auch keine Statistik führen kann. Das kann man jetzt beklagen, aber ich kann besser damit leben, dass wir eine gute bürgerrechtsfreundliche App haben als eine Statistik.
Auch Verbraucherschützer stellen der App ein gutes Zeugnis aus. Florian Glatzner ist Digitalreferent beim Verbraucherzentrale Bundesverband und spricht von einem Vorzeigeprojekt. In Sachen Datenschutz sei die App vorbildlich.
Wenn man jetzt sagt, hätten wir die App anders konstruiert, hätten wir mehr Daten, da bin ich mir nicht sicher, ob das so stimmt. Denn hätten wir die App anders konstruiert, wären sicher nicht so viele Leute bereit gewesen, sich die App zu installieren und dann hätten wir halt insgesamt eine geringere Nutzung.
Aus Datenschutzgesichtspunkten ist die Corona-Warn-App also top. Ob sie wirklich dabei hilft, Infektionsketten nachzuverfolgen, hängt davon ab, wie stark sie genutzt wird. Der FDP-Politiker Höferlin wünscht sich, dass mehr Menschen die App installieren und erfordert Nachbesserungen. Dritter Kritikpunkt, auch Jugendliche müssten die App installieren dürfen, fordert er. Vor dem Hintergrund der Situation in den Schulen sei es problematisch, dass die App eben erst ab 17 freigegeben ist. Blicken wir jetzt mal auf diejenigen, die die App herunterladen dürfen. Was sagen denn die Bürger in Deutschland über die Corona-Warn-App?
Ich habe die runtergeladen, ja, weil ich es gut finde, dass man so ein bisschen informiert ist. Man tut was dazu beitragen, um das zu schützen, sich selbst, andere. Finde ich gut.
Nö, ich brauche die nicht, weil ich finde, es ist eine totale Überwachung und ich finde es nicht okay.
Ich müsste jetzt gerade mal gucken, ob was drauf ist. Niedriges Risiko, ja. Bisher keine Risikobegegnung.
Also ich denke, das Problem ist, dass zu wenig Leute es benutzen werden. Aber ich glaube, wenn es flächendeckend eingesetzt wird, kann es durchaus eine Lösung sein, ja.
Also die Meinungen gehen auseinander. Obwohl derart viel für den Datenschutz bei der App getan wurde, gibt es immer noch Menschen, die der App misstrauen. Andere wiederum haben sie heruntergeladen, aber vergessen sie dann völlig und haben seitdem gar keinen Blick mehr dort hineingeworfen. Mir geht es tatsächlich ganz ähnlich. Ich war eine der ersten, die sie heruntergeladen hatte, aber seitdem habe ich vielleicht ein- oder zweimal dort hineingeschaut. Und einmal war es dann auch so, dass dort eine Risikobegegnung angegeben wurde, aber auf grün gesetzt. Das hat mich erstmal total verunsichert. Dann musste ich erstmal recherchieren. Später hat das RKI diese Informationen dann auch nachgeliefert. Letztendlich ist es so, nicht jede Risikobegegnung ist auch gleichzeitig eine Gefahr. Denn erst wenn uns eine Corona-infizierte Person auf weniger als 8 Metern entgegenkommt oder man diese Begegnung auch länger als 10 Minuten hat, dann besteht tatsächlich das erhöhte Risiko einer Ansteckung. Eine, die genau das erlebt hat, ist Claudia Glaser aus Frankfurt. Sie wurde von der App gewarnt mit dem Hinweis höchstes Ansteckungsrisiko. Die Geschichte wollte ich mir von ihr noch mal genauer erzählen lassen.
Ich habe mir die App runtergeladen und habe die eigentlich nie beachtet. Ab und zu bin ich mal reingegangen und habe geguckt, ob da irgendwas passiert ist. Und am Sonntagvormittag machte es auf einmal irgendwie, ist meine Corona-Warn-App quasi angesprungen von sich aus und hat mir also nun bedeutet, dass ich vor 9 Tagen 2 Risikobegegnungen hatte und dass ich jetzt quasi sofort nach Hause müsste, so ich nicht zu Hause sei. Und ich müsse dann auch den Kontakt zu Familienangehörigen meiden. Und ich muss echt sagen, also es war ziemlich aufregend, weil gleich auch noch 2 Corona-Begegnungen. Ich war total geschockt. Also ich habe einen richtigen Schweißausbruch gekriegt. Ich war total aufgeregt. Und dachte, oh Mann.
Du sagst, du warst in dem Moment geschockt und auch erstmal kopflos. Hast du dich dann gut informiert gefühlt auch von der App? Oder war das so, okay, Warnflagge auf Rot und jetzt musst du halt selber gucken, wie du damit klarkommst?
Nee, oder? Das war so, also das mit dieser Warnung einher gingen eben die allernächsten Schritte. Das war auch schon super gemacht. Wenn sie nicht zu Hause sind, fahren sie direkt nach Hause. Und es stand, ich solle irgendwie den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen, das Gesundheitsamt oder meine Ärztin, damit die mir sagen, was zu tun ist. Und dann haben wir aber gedacht, nee, wir fahren jetzt direkt zum Flughafen, machen einen Test. Und dann hat mein Mann noch FP3-Masken besorgt, damit wir da jetzt auch niemanden anstecken. Und dann sind wir zum Flughafen, haben uns registriert. Das ist ja in Frankfurt ganz super, dass man das machen kann. Und dann kriegt man innerhalb von 12 Stunden das Ergebnis. Und bei uns war es dann, also wir waren mittags um 2:30 da und abends um 11:30 war das Ergebnis da. Und das war ungeheuer beruhigend, weil ich konnte am nächsten Tag wieder zum Arbeiten gehen. Mein Mann konnte irgendwie nach Zürich fahren. Und wenn wir jetzt positiv gewesen wären und ich hätte diese App nicht gehabt, dann wäre wirklich mein Mann im ICE nach Zürich als Superspreader eingegangen. Ich weiß es nicht. Und ich wäre hier eben zur Arbeit gekommen und wäre ein Risiko gewesen.
Zum Abschluss nochmal so eine Bilanz. Wie findest du die App? Wie findest du die Nutzung der App?
Ich finde die App jetzt gut nach dieser Erfahrung. Ich finde die Nutzung gut. Und ich kann nur jedem empfehlen, das zu machen. Wirklich. Also ich glaube wirklich, dass das helfen kann. Und mir ist dadurch halt auch nochmal präsent geworden, dass das wirklich auch existiert. Also nicht, also in dem Moment, wo man niemanden kennt, der positiv ist. Wir haben ja hier auch bei unserem Arbeitgeber extrem gute Sicherheitsmaßnahmen. In dem Moment merkt man das nicht mehr, man gewöhnt sich dran. Aber da habe ich wirklich gemerkt, es ist wirklich noch sehr existent und das kann mich auch betreffen. Also ich finde diese App super.
Sagt Claudia Glaser, die bereits eine Risikobegegnung hatte und durch die Corona-App gewarnt wurde. Henning Tillmann zieht ebenfalls eine positive Bilanz der App und sagt, sie sei gut von der Bevölkerung angenommen worden. Er ist Co-Vorsitzender des SPD-nahen Denkvereins D64 und Diplom-Informatiker. Über 18 Millionen Downloads in so kurzer Zeit, das sei ein gutes Ergebnis und eine derart schnelle Verbreitung einer App eher selten. Dennoch könnten es etwas mehr Downloads sein, sagt Henning Tillmann.
Generell kann man sagen, dass die Corona-Warn-App in Deutschland sehr gut gestartet ist und auch generell gut funktioniert. Es gibt kleinere Probleme, auch Kommunikationsprobleme. Aber die deutsche App wird international als Musterbeispiel gesehen und andere Länder orientieren sich auch daran.
Probleme gab es vor allem mit der sogenannten Hintergrundaktualisierung. Das bedeutet, auch wenn die App gar nicht geöffnet ist, soll sie eigentlich im Hintergrund weiterlaufen und Daten aktualisieren. Sie soll dann aktiv warnen, wenn man einem positiv getesteten Menschen begegnet ist. Doch die Daten wurden auf manchen Geräten eben nicht im Hintergrund aktualisiert und die Nutzer dementsprechend dann auch nicht gewarnt.
Diese Frage der Hintergrundaktualisierung ist generell ein Problem bei Smartphones, die nicht so viel Akku haben, wo man als Betriebssystem auch den einzelnen Apps nicht immer zu viel Prozessorlast geben möchte, um Akku zu sparen. Da hat man immer noch nicht hundertprozentig ein Modell, was perfekt funktioniert. In den meisten Fällen funktioniert das aber gut. Und wenn man ab und an mal die Corona-Warn-App auch manuell öffnet, kann das nicht schaden, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte.
Es liegt laut Diplom-Informatiker Tillmann weniger an der App, sondern an den Geräten und den darauf installierten Betriebssystemen von Apple und Google. Wenn man jetzt auf die bevorstehende Erkältungszeit blickt, dann mahnt Tillmann allerdings, sich nicht auf den bisherigen Erfolgen auszuruhen, denn die App müsse verbessert werden. Vor allem, weil man mittlerweile ganz andere Erkenntnisse hat, wie sich das Virus verbreitet, zum Beispiel über Aerosole in der Luft.
Da müsste man nachbessern. Und eben genau diese Erkennung von Menschenansammlung wäre für die Pandemiebekämpfung wichtig. Das kann man implementieren. Da müssen sich jetzt diese Player, die da für die Entwicklung der App zuständig sind, also Apple, Google, Telekom, SAP, zusammensetzen und weiterarbeiten, damit die App uns auch gut durch den anstehenden Corona-Winter bringen kann.
Grundsätzlich rät er, sich die App herunterzuladen, denn sie sei kostenfrei und der Akku werde nicht wesentlich belastet und außerdem sei sie datenschutzfreundlich.
Also es gibt eigentlich keine Kosten, die dagegen sprechen, sondern nur einen Nutzen, nämlich der Nutzen, dass man gewarnt wird, wenn man Kontakt hatte mit jemandem, der mittlerweile positiv ist und das in der App vermerkt hat.
Die App ist aber nicht nur dafür gemacht, die Menschen zu warnen, sobald ein Ansteckungsrisiko bestand, sondern sie soll auch die Arbeit der Gesundheitsämter in Deutschland entlasten, beim Nachverfolgen der Kontakte. Doch funktioniert das alles so? Kaschlin Butt leitet das Gesundheitsamt in Wiesbaden und von ihr wollte ich wissen, welche Erfahrungen sie mit der Corona-Warn-App gesammelt hat.
Wir können feststellen, dass wir über die App bisher nur sehr wenige Auskünfte zusätzlich erhalten konnten und wir letztendlich mit der App jetzt auch wenig vorangekommen sind, was jetzt die Infektionsschutzlage angeht.
Wie kommt das denn? Machen die Leute einfach nicht mit? Also warum kommt da bei ihnen nichts an, was man auswerten und verwerten kann?
Also es ist ja so, dass die Leute ja das sogenannte eigenverantwortlich ja auch steuern. Das heißt, es ist ja immer erforderlich, dass derjenige, diejenige, die es betrifft, sich auch entsprechend in Verbindung setzt. So ist es ja damit auch geplant gewesen. Und es ist halt immer ein Stück weit die Frage, wo kommt es dann an? Also machen die Leute das, ist das eine. Und wo kommt dann die Information an? Und wir können halt feststellen, im Gesundheitsamt, es ist ganz von untergeordneter Bedeutung, vielleicht 5 Fälle jetzt, wenn Sie auf die 100 Tage anspielen, wo das mal Erwähnung fand, aber letztendlich auch nicht dazu geführt haben, dass wir irgendwelche Infektionsketten darüber nachverfolgen konnten.
Ist das nicht eine ziemlich traurige Bilanz? Also ist die App dann nicht aus Ihrer Sicht komplett überflüssig?
Also komplett überflüssig ist sie sicherlich nicht, weil sie kann sicherlich auch unterstützend wirken und wird es im Einzelfall sicherlich auch mal tun. Und es ist auch gut vorstellbar, wenn wir natürlich mehr Zahlen auch bekommen und die Leute doch dann auch mehr sich in dieses System einloggen oder damit umgehen, es natürlich hilft und unterstützt. Und ich denke, das andere ist ja auch, wir müssen ja Erfahrungen sammeln, so wie in dem gesamten Pandemie-Management. Und da ist diese digitale Unterstützung auf alle Fälle grundsätzlich ein hilfreiches Instrument und wir würden immer dafür appellieren, dass man es halt vielleicht noch anders ausbauen kann und insbesondere mehr nutzen.
Es ist wahrscheinlich auch so, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie aktiv werden müssen. Also wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe und der mir eine Corona-Infektion assistiert, muss ich dann aktiv werden in der App oder macht das der Hausarzt?
Also es ist ja so, dass Sie selber das ja sozusagen wie freischalten müssen. Also Sie müssen ja schon dann, und das ist ja dieser empfindliche Punkt auch des Datenschutzes an der Stelle, Sie müssen ja Ihr Einverständnis geben und müssen es in dem Sinne auch dann freischalten. Und insofern sind die Menschen halt wirklich auch gefragt, das dann auch zu tun, weil es sonst an der Stelle nicht weitergeht.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine mögliche Verbesserung der App, die man schnell und vielleicht auch ganz unproblematisch durchführen könnte, dass es alles mehr Sinn macht und auch mehr Daten bei Ihnen ankommen?
Also da sprechen Sie ja genau das an, mehr Daten bei uns in den Gesundheitsämtern, die wir ja die Pandemie und die Infektionsketten überwachen. Das wäre ja auch schon mal ein Schritt, also dass wir auch entsprechende Daten auch direkt erhalten. Und das andere, was man halt auch immer wieder sagen muss, die Infektion hängt ja an dem Menschen, das heißt an der Person. Und wenn das halt, wie es ja aus datenschutzrechtlichen Gründen ja auch gut begründet, erstmal nachvollziehbar ist, halt nicht auf die Person zurückzuführen ist, dann ist das natürlich ein ganz empfindlicher Punkt, weil letztendlich brauchen wir immer die Person mit der möglichen Infektion, weil von der die Gefahr ausgeht. Und das müssten wir halt schon den Datenschutz dann ein Stück überwinden.
Der Datenschutz ist natürlich ein großes Problem. Müssen wir den tatsächlich überwinden? Müssen wir von uns aus mehr preisgeben, dass diese App wirklich funktionieren kann?
Ja, es geht eben um den einzelnen Menschen, den es ja auf der einen Seite zu schützen gilt und von dem von der anderen Seite die Gefahr ausgeht. Und insofern, denke ich, kommen wir da nicht drum rum.
Sagt Kaschlin Butt, Leiterin des Gesundheitsamtes in Wiesbaden. Ab Oktober wollen die Programmierer der Corona-Warn-App, also SAP, Telekom und Co., neue Funktionen in die App integrieren. Dazu hat sich der Technikchef von SAP, Jürgen Müller, gerade erst auf einer Pressekonferenz geäußert. Hören wir mal rein, welche Veränderungen das sein sollten.
Das eine ist die Symptomabfrage, die wir in die App integrieren werden. Diese ist A, freiwillig, und B, bleiben auch die abgefragten Symptome. Wann habe ich welche Symptome? Nur lokal auf dem Gerät. Diese Daten werden nicht geteilt, aber das hilft wiederum einzuschätzen, wie kritisch eine Risikobegegnung war.
Die zweite Erneuerung soll sein, die einzelnen europäischen Corona-Warn-Apps miteinander zu vernetzen. Dazu läuft derzeit bereits eine Testphase in einzelnen Ländern der EU. Das Ziel ist es dabei, dass möglichst viele Corona-Warn-Apps grenzübergreifend miteinander Infektionswarnungen austauschen. Werfen wir den Blick jetzt nach Brüssel. Dort schaut sich HR-Info-Korrespondent Michael Schneider an, wie das Ganze funktionieren soll.
Das Wichtigste ist hier eine europäische Schnittstelle, also ein zentraler Punkt, über den die Warnungen dann laufen sollen. Das wird gerade programmiert von SAP und von T-Systems aus Deutschland. Und diese europäische Lösung soll es den Nutzern nachher ermöglichen, weiterhin ihre nationalen Apps zu nutzen. Also es muss dann niemand etwas Neues installieren, das geht dann auch mit den vorhandenen Apps. Sie sollen über diese Schnittstelle miteinander kommunizieren und dann eben auch warnen, wenn es zum Beispiel einen Kontakt mit einem Infizierten gegeben hat, zum Beispiel im Urlaub, dann soll die App auch jeden Nutzer in seiner oder ihrer Sprache warnen können.
Die Testphase läuft ja schon seit ein paar Wochen. Deutschland und 5 weitere Länder machen da mit. Kann man denn sagen, dass bisher alles reibungslos läuft?
Reibungslos kann man nicht sagen. Reibungslos wäre das Ganze gewesen, wenn es das schon zu den Sommerferien gegeben hätte. Das hatte sich Brüssel ursprünglich so gewünscht. Das war dann aber aus technischen Gründen nicht möglich. Also soll jetzt eine europäische Lösung frühestens zum Herbst kommen. Es gibt allerdings Kritik an dieser europäischen Testphase. Die EU-Kommission, die weiß zwar, dass die einzelnen Apps in den Ländern funktionieren, sie weiß aber nicht, wer tatsächlich aktiv diese Apps nutzt. Also es könnte sein, dass sehr viele Nutzer sie nur heruntergeladen haben, aber dann nie mehr aktualisiert haben, und das könnte auch die europäische Lösung nicht herausfinden. Und es gibt Kritik an der geografischen Verteilung dieser Testzone. Da machen Länder mit wie Italien und Irland. Lettland und Tschechien, das sind Länder, die weit auseinander liegen und keine gemeinsamen Grenzen haben. Und einige Datenexperten sagen, es wäre sinnvoller gewesen, in einem Grenzgebiet zu testen, wo es eben viel Austausch gibt. Dann wäre möglicherweise auch die Testphase aussagekräftiger gewesen.
Dann ist da noch die Frage nach dem Datenschutz. Die EU-Kommission, die das Ganze in Auftrag gegeben hat, versichert, unsere Daten seien sicher. Aber wie will man das denn gewährleisten?
Hier heißt das Kernelement dezentrale Speicherung der Daten, und das bedeutet, dass alle Informationen, mit denen diese Apps arbeiten, auf den Telefonen des Nutzers abgelegt werden, so dass sie nicht von Dritten einfach ausgelesen werden können. Es soll also eben keinen zentralen Datenbestand geben, den Unbefugte vielleicht auch auslesen könnten. So funktioniert auch die deutsche App derzeit. Das wurde auch von deutschen Datenschützern so abgesegnet. Das Problem ist bloß, es machen nicht alle in Europa so. Frankreich als eins der größten EU-Länder setzt auf eine zentrale Speicherung der Daten. Das bedeutet, diese Daten landen bei einem von der Regierung beauftragten Anbieter, was zu viel Kritik geführt hat in Frankreich, auch innerhalb der EU. Und deswegen ist das Land auch nach wie vor außen vor bei einer europäischen Lösung.
HR Info. Netzwelt.
in der wir jetzt Bilanz ziehen nach 100 Tagen, in denen die Corona-Warn-App nun auf dem Markt ist und mittlerweile auf über 18 Millionen Geräten heruntergeladen wurde. Die Regierung zieht eine sehr positive Bilanz. Sie sei eine große Erfolgsgeschichte auch in Sachen Datenschutz und sie sei die beste ihrer Art weltweit. Viele Nutzer sind aber dennoch skeptisch und laden sie bewusst nicht herunter oder tragen dort am Ende ihre positiven Corona-Testergebnisse nicht ein. Gesundheitsämter kritisieren zudem, dass die App bisher keine wirkliche Hilfe ist im Kampf gegen das Virus. Werfen wir den Blick jetzt noch einmal auf das Thema Datenschutz. Lange konnte die App nicht fertiggestellt werden, weil viele Kritiker moniert hatten, dass sie als zentrale Lösung den Schutz der Daten der Bürger nicht einhalte. Also kam die dezentrale Lösung, die so auch abgesegnet wurde. Sie erlaubt, dass die Daten nur auf den Endgeräten gespeichert werden. Letztendlich kann durch die Corona-Warn-App aber nicht nachvollzogen werden, wo ich einer positiv getesteten Person begegnet bin. Sie soll also völlig anonym sein. Aber steht am Ende der Datenschutz über dem Infektionsschutz? Das wollte ich mir von Peter Wedde einordnen lassen. Er ist Datenschutzexperte der Frankfurt University of Applied Sciences.
Ja, dann müsste man eine andere App installieren. Und ist tatsächlich so, ich kann das nur betonen, Datenschutz wird da vernünftig ausgelebt. Man hat ihn einfach mal ernst genommen. Man hat eine Interessenabwägung gemacht. Man hat gesagt, das Ziel, Menschen individuell zu warnen, das wollen wir verfolgen. Und das ist ja so im normalen Umgang auch da. Wenn man Infektionsschutz haben wollte, auch da hat das RKI ja Möglichkeiten angeboten, sozusagen andere Apps zu laden, kann man das machen. Aber sehen Sie, wir haben doch ein ganz anderes Problem. Wenn die App mehr Möglichkeiten hätte, dann würden sie gebraucht, aber auch missbraucht. Ich will das mit einem anderen Beispiel mal illustrieren. Wenn wir in ein Restaurant gehen, müssen wir da unseren Namen und unsere Telefonnummer da lassen für Zwecke des Infektionsschutzes. Falls da eine Infektion auftritt, werde ich dann möglicherweise angerufen. Das ist vernünftig. Das finde ich auch richtig und ich kann auch nur alle aufrufen, da irgendwelche tatsächlichen Kontaktadressen hinterlassen und nicht Fantasienamen. Aber dann ist es passiert in Bayern beispielsweise, dass die Polizei diese Listen beschlagnahmt hat aus ganz anderen Gründen. Und zwar nicht nur wegen schwerer Kapitalverbrechen, sondern auch wegen geringerer Delikte und gesagt hat, wir können dann ja verfolgen, wer da im Restaurant gewesen ist. Und das geht natürlich sofort an die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, wenn wir eine App hätten, die mehr könnte als nur individuelle Warnung, würden auch solche Effekte eintreten. Und da müsste der Gesetzgeber dann schon ein Gesetz machen, das wirklich sicher ausschließt den Gebrauch für solche polizeilichen Zwecke. Davon hat der Gesetzgeber Abstand genommen, ja auch für diese Warn-App, die wir jetzt haben. Und das finde ich das eigentliche Problem, dass so Begehrlichkeiten von ganz anderen Stellen, Polizei beispielsweise, damit reinspielen. Und ich glaube, das ist nicht geeignet, Vertrauen zu schaffen, weil wir geben ja schon Kommunikationswege und Kommunikationsverhalten preis, wenn diese App mehr könnte. Und ich glaube, solange das nicht gewährleistet ist, würde so eine andere App, die mehr erfassen würde, auch nicht erfolgreich sein. Deswegen ist das ein Kompromiss, der vernünftig ist und der durchsetzbar war in dieser Zeit.
Aber Sie haben es eben schon angesprochen, eben diese Zettel liegen in den Restaurants aus. Teilweise ist es ja auch so, dass die Zettel so offen liegen, dass man halt auch eigentlich da mitlesen könnte. Man könnte sich auch Telefonnummern abschreiben, vielleicht von jemandem, der vor einem in der Schlange stand oder so. Warum geht das da? Warum geht das nicht in der App? Also warum ist man bei der App so sehr hinterher, was den Datenschutz angeht, aber was die Restaurants und Cafés angeht, eben nicht? Woher kommt das?
Ja, man muss sagen, die Restaurants und Cafés machen es dann falsch, wenn sie einfach eine Liste auslegen, die man sich eintragen kann. Ich habe das auch gesehen und ich muss sagen, da habe ich auch Hemmungen, meine Klardaten einzutragen. Richtiger wäre es auch, wenn es dann Bäume kostet leider, dass man individuelle Zettel ausgibt, den Leuten die in die Hand gibt und sagt, bitte tragt euch hier ein, füllt das hier aus. Wir heften das ab und nach 2 Wochen werfen wir das weg. Das wäre datenschutzkonform. Und da merkt man eben, wenn man Datenschutzvorgaben macht, werden die oft nicht eingehalten. Das wäre bei einer anderen App, glaube ich, genauso. Wenn da gesagt wird, die wollen wir für andere Zwecke haben, dann kann man nicht mehr sicher sein, dass sie nicht anders gebraucht wird. Also ich glaube, da sollte man nicht daraus, dass Restaurants damit nicht richtig umgehen können. Woher auch? Restaurantleiter sind in der Regel keine Datenschutzexperten. Da fehlt auch so ein bisschen die Handreichung. Da hätte man auch staatlicherseits, glaube ich, deutlicher sagen müssen, wie man es machen soll. Das ist meines Erachtens nicht gut passiert. Aber im Restaurant, wenn der Datenschutz da auch nur annähernd eingehalten werden würde, wäre es so, man kriegt individuelle Zettelchen. Das ist auch in ganz vielen Restaurants so. Es gibt keine Liste, das wird eingesammelt, abgeheftet, gesichert und dann nach 2 Wochen entsorgt. Dann wäre alles in Ordnung. Man merkt, dass Datenschutz halt ein schwieriges Thema ist. Aber nochmal, diese App, die da ausgerollt worden ist, geht ja schon viel weiter. Also eine App, die mehr erfassen würde auf meinem Handy, würde mein ganzes Bewegungsverhalten transparent machen. Das genau wollte der Gesetzgeber nicht. Das finde ich auch richtig, deswegen diese Minimalversion von App. Es wird ja auch immer überlegt, wie kann man die noch ein bisschen optimieren. Vielleicht ergeben sich noch andere Varianten, aber ich glaube, dass die Prämisse, das muss anonym bleiben. Das war ja auch der Planungsauftrag an die beiden Firmen, die sie entwickelt haben. Das muss anonym bleiben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um Vertrauen zu schaffen. Ich hätte mir die nicht auf mein Handy geladen, wenn ich befürchten müsste, dass im Hintergrund erfasst wird, wann ich wo gewesen bin, mit wem ich Kontakt gehabt habe, also sozusagen personenbeziehbar erfasst. Ich persönlich bin ganz zufrieden damit, wenn ich morgen einen roten Warnhinweis hätte, würde ich mich halt testen lassen, weil das immer passieren kann, dass man mit Leuten in Kontakt kommt. Und ich glaube, ganz viele Leute sehen das auch so. Ich habe bisher nicht von Bürgern gehört, das ist uns zu wenig, wir wollen da mehr haben. Ich höre das immer nur von Interessenverbänden, die ganz gern mehr Daten hätten. Und das sind eigentlich die, die immer gern mehr Daten hätten. Zu Forschungszwecken wird dann immer wieder gesagt, aber gerade wenn mehr Daten anfallen, können die auch schneller missbraucht werden.
Aber letztendlich sind es auch die Gesundheitsämter. Wir haben vorhin schon die Leiterin des Gesundheitsamtes in Wiesbaden gehört, Kerstin Budd, die kritisiert, dass die App eigentlich kaum die Gesundheitsämter unterstützt. Und das war ja schon auch irgendwo ein Teilaspekt dieser App. Also ist dann die App wirklich so sinnvoll, wie man sie sich überlegt hatte? Fehlt da nicht etwas? Muss man da nicht nachjustieren?
Ich kann verstehen, dass die Gesundheitsämter sagen, uns würde eine App helfen, wo wir auf Knopfdruck sehen könnten, wer hat mit wem Kontakt gehabt. Aber das würde nun wirklich auch Schutzvorkehrungen bei den Gesundheitsämtern voraussetzen. Und was ich wahrnehme, also die Gesundheitsämter sind ja unter Volllast eigentlich, machen dabei immer noch einen tollen Job, aber jeder macht es dann irgendwie verschieden. Also Gesundheitsämter haben dann landesspezifisch andere Ausrichtungen, auch andere Formen der Datensammlung, der Datenübermittlung. Und ich glaube, es würde den Gesundheitsämtern ja nicht helfen, wenn sie plötzlich so einen Datenpool hätten. Ich bin unterwegs gewesen und habe 50 Kontaktleute und sie haben von all denen vollautomatisch irgendwelche Kontaktdaten. Sie müssten ja trotzdem erst recherchieren, was da ist. Und ich glaube, da sollte man sich nicht so einfach machen, zu sagen, wenn es da eine App gibt, die alles erfasst, dann wäre es für Gesundheitsämter einfacher. Weil ich glaube, so eine App würden ganz, ganz viele Leute nicht auf ihrem Handy haben wollen, aus nachvollziehbaren Gründen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mit dem Kompromiss leben, dass da nur individuell gewarnt wird. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Statistikfunktion, die sagt, wie viel Treffer hat es denn gegeben, die fehlt jetzt auch noch, die könnte man anonym abbilden. Aber dass ein Gesundheitsamt eingespielt bekommt, bei einem, der positiv getestet ist, welche Kontakte er gehabt hat in den letzten 14 Tagen, da hätte ich so große verfassungsrechtliche und datenschutzrechtliche Bedenken. Ich glaube, so eine App könnte man nicht durchsetzen.
Die Entwickler der App, also unter anderem auch die Deutsche Telekom und SAP, die wollen jetzt Nachbesserungen vornehmen und auch neue Funktionen implementieren, wie etwa eine Symptomabfrage. Was glauben Sie denn, was es braucht, um die Hilfe der App wirklich noch mehr gegen die Ausbreitung des Virus unternehmen zu können? Also was muss da noch mehr passieren, damit die App sozusagen noch mehr im Kampf gegen das Virus funktionieren kann?
Also die Symptomabfrage, als ich das gehört habe, habe ich zuerst auch erstmal erschrocken geguckt und gedacht, oh Gott. Dann habe ich mir angeguckt, was die vorhaben. Die wollen es ja auch da tatsächlich individualisiert machen. Auf meinem Handy kann ich Symptome eingeben, die da gematcht werden gegen Vorgaben, die in der App drin sind. Das bleibt alles weiterhin auf meinem Handy. Und dann kommt möglicherweise der Hinweis, kann Corona sein und kann nicht sein. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, wo man öffentlichkeitswirksam sagen muss, wir folgen diesem Credo, es bleibt anonym weiter, auch mit diesen Symptomeingaben. Wir wollen weiter das Konzept hochhalten, dass es eine anonyme Sache ist. Und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ladet das auf euer Handy, weil ihr gewarnt werden könntet in diesem Fall und andere auch gewarnt werden. Ich glaube, da muss die Politik viel mehr deutlich machen, dass es gewollt ist, dass es eine anonyme Lösung ist, damit ganz viele Leute sich die auf ihr Handy laden. Und da müsste man auch mal den anderen Begehrlichkeiten klar entgegentreten und sagen, dafür ist die nicht gemacht. Wenn wir Infektionswege nachvollziehen wollten, müsste man ganz anders rangehen, man müsste gesetzgeberisch ganz anders rangehen, man müsste von der Konzeption ganz anders rangehen, um eben den auch nur den Anschein von Totalüberwachung zu vermeiden. Und deswegen, glaube ich, sollte man die kleine Erfolgsgeschichte ausbauen der Corona-App. Sie merken, ich bin wirklich Fan von diesem Konzept, weil ich es finde, es ist das erste Mal, dass auch aus der Datenschutzszene alle Leute mit ganz verschiedenen Interessen gesagt haben, das ist gut gemacht. Also überlegen Sie mal, der Chaos Computer Club, der ja immer kritisch neuen Entwicklungen gegenübersteht, hat nach Prüfung gesagt, vernünftig umgesetzt, das finden wir auch in Ordnung, wie es gemacht worden ist. Die Datenschützer haben das gelobt. Und das muss man einfach mal sehen. Natürlich das Recht auf Gesundheit, auf körperliche Unversehrtheit ist ein Grundrecht, ein ganz wichtiges Recht. Niemand soll krank werden. Aber das Persönlichkeitsrecht und Datenschutzrecht ist genauso wichtig. Und da kann man nicht das eine übers andere stellen. Da muss man einen Kompromiss zwischen beiden finden, der vernünftig ist. Und ich glaube, das ist mit dieser App ganz gut gelungen.
Sagt Peter Wedde, Datenschutzexperte der Frankfurt University of Applied Sciences. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Bundesregierung hat mehr als 60 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Corona-Warn-App auf die Beine zu stellen. und stellt ihr nach 100 Tagen ein durchweg positives Zeugnis aus. Sie fordert aber auch, dass sich noch mehr Bürger die App auf ihr Handy laden. Zwar seien bereits mehr als 18 Millionen Nutzer an Bord, aber das reiche nicht, um Infektionsketten einzudämmen. Datenschützer loben die App für ihre dezentrale, transparente und damit auch anonyme Ausrichtung, also dass die Daten lokal auf den Handys gespeichert werden. Die Gesundheitsämter wiederum kritisieren aber, dass die App sie kaum bei ihrer Arbeit, also die Infektionsketten nachzuverfolgen, unterstützt. Ab Oktober soll es Nachbesserungen geben, die die Hersteller SAP und die Deutsche Telekom schon angekündigt haben. Etwa eine europäische Vernetzung einzelner Corona-Warn-Apps. Aber auch die kann nur funktionieren, wenn noch mehr Bürger die App herunterladen. Das war die hr-Info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-Info und als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.